Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es gibt wahrscheinlich wenig Leute, bei denen der Satz, dieser Mann lebt, was er macht, so gut zutrifft wie auf Dominik Stroh, der heute hier bei uns zu Gast ist. Eine sehr, sehr spannende Folge, weil ich muss auch selber ein bisschen schmunzeln bei der Einsprache dieses Intros, weil dieser Twist in diesem Leben einfach so genial ist. Also irgendwie angefangen als Jugendspieler bei den Kickers in Stuttgart, dann halt irgendwie den Weg ins Marketing gefunden, Schema M mit aufgebaut und jetzt heute werden ihn die meisten kennen, wie er die übelsten Extremsportarten abreißt in verschiedensten Kostümen, also sei es irgendwie ein 10-Kilometer-Lauf in Jeans, ein Marathon im Snox-Kostüm oder halt irgendwie einfach so ein Ironman auf nichts. Das ist wirklich wahnsinnig. Er selber benennt sich noch Hobbysportler oder beziehungsweise Hobby-Extremsportler, aber es ist schon absolut wahnsinnig, wie fit dieser Mann ist. Und er hat eben jetzt auch noch den Twist geschafft, neben dieser ja wirklich geistkranken Sportaffinität noch eine eigene Brand zu gründen, die halt wirklich eben perfekt in sein Ökosystem passt. Heute mit Rechicha bauen sie Eisbäder und Dampfsaunen. Perfekt für Performance und Recovery, also irgendwie auch ein Thema, was einfach perfekt reinpasst. Ich habe mich sehr gefreut, die Folge von Marvin und Dominik zu hören, weil sie irgendwie sehr, sehr rund geworden ist. Ist eine wirklich unglaublich schöne Geschichte, deswegen viel, viel Spaß beim Hören und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein.
Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Dom von Rechicha. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, hat ein bisschen gedauert, bis es geklappt hat, aber das Deutschland gegen Nordirland-Spiel hat uns hier in Köln zusammengebracht, würde ich sagen.
Hat uns hier heute vereint. Freue mich sehr. Danke, dass ich hier sein darf.
Freut mich sehr. Ich bin gespannt, die Story einzufangen. Ich glaube, wir haben uns schon hätten uns schon an vielen Stellen sozusagen früher begegnen können, haben uns dann letztes Mal, glaube ich, oder das erste Mal auch letztes Jahr bei der Naturbummler Sommerparty kennengelernt. Mhm. Ist korrekt?
Ich meine ja. Und tatsächlich auch ein sehr prägender Tag, aber kommen wir später wahrscheinlich nochmal.
Kommen wir später zu.
Da ist es passiert.
Jetzt macht einiges Sinn.
Ja doch, also es, in Down the Road ist es wahrscheinlich ein sehr prägender Tag gewesen, so für die ganze Konstellation. Lukas, Chris und mich. Ja. Auch wenn man es gar nicht so krass pinpointen kann wahrscheinlich, so was passiert ist, aber das war sicherlich ein super wichtiger Punkt und aber kann ich gleich nochmal später drauf eingehen.
Dann lass
es gab
uns doch
ein
mal.
Tattoo auf jeden Fall.
Ah, okay, geil. Genau. Dann lass uns doch die Leute vielleicht kurz mal abholen. Wer bist du, was macht Rechicha? Kannst du da so ein paar Zahlen, Daten, Fakten vielleicht droppen und einmal eine kleine Einleitung geben?
Yes, also Rechicha, D2C-Brand im Wellness, Lifestyle, Recovery-Bereich, also ganz plump gesagt, wir haben Eisbäder und Dampfsaunas, das sind unsere Key-Produkte jetzt für den Anfang, sind wir auch reingestartet, wir sind seit Juni live und ganz klassischer D2C-Case, wo wir jetzt einfach, wo wir eine geile Brand im deutschen Markt für Eisbäder auch aufbauen, hat auch so ein bisschen den Background. Oder beziehungsweise ist vielleicht auch ein bisschen direkt so der Bogen. Wo kommt das her? Also ich bin selbst Hobby-Extremsportler, habe ich mich selbst nicht so genannt, das muss man auch dazu sagen, sondern wurde so genannt. Und deswegen so dieses ganze Thema Recovery oder an sich auf der anderen Seite Peak Athletic Performance, das liegt so bei mir und deswegen, da sucht man dann relativ schnell irgendwie nach den Recovery-Tools. Man sucht einfach nach Sachen, die letzten paar Prozent rausholen, und Eisbaden war da schon immer ein Thema. So, ich habe das auf meiner Reise, die ich 2024 gemacht habe, aber auch schon davor, so in Verbindung mit Breathwork eigentlich schon, war das immer ein Thema. Ich habe sogar, bevor es Rechicha gab, schon Eis von verkauft gehabt, deswegen, da hat sich der Kreis irgendwann dann auch geschlossen und genau da sind wir jetzt voll reingegangen, haben gesagt, hey, mit diesem D2C E-Com Background, mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Infrastruktur, kann man da eigentlich eine ganz geile Brand quasi bauen, und das ganze Brandbuilding-Thema vielleicht auch da ein bisschen vorweggegriffen, das liegt quasi bei mir, da ich dann doch auch in die Fußballrichtung durch meine eigene quasi Fußballlaufbahn, also irgendwie Bundesligaspiele, aber auch irgendwie in andere Bereiche mittlerweile viel mehr auch Creator-Influencer-Bubble ganz gut connected bin und da irgendwie die Links schlagen kann und wir da jetzt innerhalb einer ganz kurzen Zeit ein paar Sachen auf die Beine gestellt haben, aber ist natürlich auch alles erst der Anfang, also so und ich würde auch fast sagen, aller Anfang ist auch irgendwie schwer, aber die erste Saison oder halbe Saison kann man so sagen, wir sind seit Juni live, war schon spannend, so ist ja auch immer viel, was man gar nicht weiß, welche Connections sich doch auch ergeben. Und es hat sich jetzt relativ schnell quasi ergeben, dass ich mit einem Nader Jindawi, mit einem Daniel Abt irgendwie dastehe und den Retreacher-Setup aufbaue, was voll cool ist, was auch sozusagen auf der persönlichen Ebene natürlich super, super spannend ist, quasi mit so Leuten über so ein Produkt zu connecten. Oder Misha Janitz, bestes Beispiel auch, den ich im Gym kennengelernt habe und dann sind wir übers Eisbaden ins Gespräch gekommen und ich habe ihm dann in Berlin quasi ein Eisbade-Setup gebaut für seine Zeit, wo er da war, und das sind super coole Connections. Deswegen, ja, ist so ein bisschen die Journey. Was Retreacher angeht, mit Odie, also ich bin auch noch quasi Co-Founder von Odie. Odie ist die Mutterbrand. Wir haben quasi eine Sports-Community in Berlin, also im klassischen Sinne eigentlich Run-Clubs, aber bieten auch Strength-Classes an und eben weitere Sachen, um sozusagen den Runner sehr holistisch abzubilden. Ich selber war noch nie verletzt, glücklicherweise, aber wir sagen ganz klar so, Der Runner, oder jetzt sind viele Leute zum Running auch gekommen, der Runner sollte bestens eigentlich quasi mit Strength Training, mit Mobility auch ausgestattet sein und da quasi eine Plattform zu schaffen über verschiedene Formate, über Classes, aber auch über Events, die wir jetzt schon gespielt haben quasi über den Sommer. Das heißt, das ist so der eine Arm von Odie, alles wie gesagt unter der Mutterbrand. Dann haben wir einen Strang, der sich quasi um Events kümmert oder wo wir Events durchführen. Wir haben jetzt für Sunday Naturals haben wir ein Event gemacht für Therabody zum Berlin High Rocks. Das heißt, wir haben so, also verkappt auch eine Event Agency, wo wir quasi so Events umsetzen, haben da so ein Format, Motion and Chill, inspiriert von Coffee and Chill aus den USA, quasi so eine healthy oder erst ein Sportelement, ist quasi das Motion Element und dann das Chill Element, was dann quasi eine healthy Party ist, Eisbäder, da wieder natürlich Retreacher platziert, dann irgendwie Coffee, Matcha Stations, irgendwelche healthy Drinks, noch trotzdem Musik, weil wir trotzdem ganz klar sagen, hey, es gehört auch dazu zu tanzen, Community zu haben, Social Interaction und so, weil so, ich bin ja jetzt in Berlin mittlerweile und so, dieses klassische Feiern in irgendwelchen KitKat, Berghain-Thematiken, so, das habe ich jetzt noch gar nicht mitgenommen. Auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem eine brutale Zeit gehabt, ohne was zu trinken auch. Und das war so ein bisschen auch die Mission von Manu und mir, also meinem Co-Founder von Retreacher, von Odie, dass sie sagen, hey, wir wollen den Raum öffnen. Alles hat damals angefangen mit einem 7 a.m. Montagmorgen Run Club, der tatsächlich dann im Winter gestartet ist und dann irgendwie über Wochen 10, 12, 15 Leute, 20 Leute vereint hat, die zusammen laufen wollten, bei grauem Regenwetter, wie wir es heute auch haben. Da ist quasi die Community draußen entstanden, dass wir jetzt irgendwie heute Tausende von Leute in einer WhatsApp-Gruppe haben, dass wir Events irgendwie, die wir announcen, super schnell ausverkaufen, beziehungsweise bisher waren die kostenlos, weil die quasi von Brands so gesehen veranstaltet wurden, aber dass wir da Leute eigentlich zusammenbringen. Und wir sind Creator-Management, das heißt, wir haben auch Content-Creator in diesem Hybrid-Athlete, Hobby-Extremsportler, wie du den Bereich auch immer nennen möchtest, haben wir quasi teilweise exklusiv, teilweise nicht exklusiv gesigned und machen quasi sehr operativ auch quasi Sachen. Und genau, das ist quasi Odie. Und letzte Rolle, Content Creator, Hobby-Extremsportler, haben wir auch gerade schon angeschnitten. So, ich glaube, wenn man auf mein Insta geht, ist es relativ schnell erklärt, was ich so mache. Also von
sehr viel verrückten Quatsch.
Genau, das habe ich auch schon damals gesagt. Wenn es um verrückte Sachen geht, dann hebe ich meine Hand. Ob das schnelle Marathons sind, Marathons in Kostüm, Ultramarathons, also so, da habe ich jetzt schon einiges gemacht, natürlich auch High Rocks, Ironman, also so ein paar Sachen habe ich da jetzt mittlerweile gemacht, einfach mal alles irgendwie reingeschnuppert, auch letztes Jahr hatte ich ein bisschen mehr Zeit, um mich auf meine athletische Journey quasi zu fokussieren und dann konnte man da ganz spannende Sachen machen und war auf jeden Fall cool und dann quasi vielleicht, um es ein bisschen einzuordnen, also ich bin eigentlich letztes Jahr im Mai, Juni von einer Reise zurückgekommen, Zentral- und Südamerika, bin dann, habe dann relativ dedicated quasi meinen Account angefangen aufzubauen, so bei 1500 Followern und habe das jetzt ein Jahr down the road gemacht, sehr fokussiert, super viel getestet, aber auch super viel gemacht, habe jetzt irgendwie 8000, gehe relativ schnell wahrscheinlich auf die 10.000 zu, kann diesen Account aber auch schon super monetarisieren, was glaube ich erstmal vorgelagert spannend ist, weil sich Leute auch immer fragen, hey, okay, wie viel kann man denn vielleicht auch mit so einem Account auch verdienen? Kann man auch mit so einem kleinen Account, der einfach relevant ist in der Branche, der Engagement hat, kann man da sicherlich auch was verdienen. Und das befeuert natürlich trotzdem die ganze Zeit auch die anderen zwei Projekte, kann man so sagen, also Audi und Retreacher. Und ich glaube, alles in allem, und das ist natürlich irgendwo auch der Anspruch, muss es ein kohärentes Bild sein. Es muss authentisch sein und das ist es, glaube ich, sozusagen, dass ich auch aus einer fast schon Expertenrolle sozusagen dieses Recovery-Thema auch bespielen kann, dass ich aus einer Expertenrolle so dieses ganze Läufer-Thema bespielen kann und genau deswegen ist sozusagen auch die Athleten-Journey auch so ein Teilzeitjob, den ich wahrscheinlich am gernsten mache.
Lass uns da vielleicht mal genauer reingehen, weil das Ganze basiert ja so ein bisschen eigentlich auf dem Ansatz, dass du, ich sag mal, auf dem besten Weg warst, irgendwie Profifußballer zu werden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich war auf einem guten Weg, habe damals bei den Stuttgarter Kickers gespielt. Damals, also diese klassische Laufbahn, die man macht, irgendwie so diesen Einstiegsverein, Nachwuchsleistungszentrum, dann den Sprung zu den Stuttgarter Kickers, damals in damalige Bundesliga, sozusagen Junioren-Bundesliga gespielt. Und dann bis zu U17 und dann...
Kann ja zumindest mal nicht die Verletzung gekommen sein. das klassische Kreuzband.
Ja. Nee, kam es tatsächlich nicht. War noch nicht verletzt.
Ja, deswegen, ja.
Ja, also noch auch sonst darüber hinaus eigentlich nie. Ich hatte dann einen sehr, sehr guten Torspieler, Torhüter, sehr guten Torhüter vorgesetzt bekommen, der dann meinen Platz auch ein bisschen einfach übernommen hatte. Dian Dramay, der heute bei Heidenheim spielt, beziehungsweise vom BVB gekauft wurde. Also es war auf jeden Fall faktisch ein guter Torspieler, der mich da verdrängt hat, kann man schon fast sagen.
Ja.
Und dann bin ich dann hatte ich wahrscheinlich so im Nachhinein vielleicht den falschen oder keinen Mentor, der jetzt gesagt hätte, ich meine, in dem Fall sind es meistens die Eltern, die dann sagen, hey, nee, jetzt komm, mach doch mal nochmal weiter, du hast doch jetzt ein paar Jahre investiert in diesen Sport, eigentlich muss es doch weitergehen, aber hatte ich damals nicht. Es hatte sich so eine Opportunity ergeben, dass ich in die Heimat zurückgehe, dort wieder aufs Feld kommen, wieder Fußball spielen kann. Mir hat auch das Torhüter sein dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, deswegen da ein bisschen zurück. Dann hast du eine Freundin in der Heimat, dann machst du Abi und dann hast du auch irgendwie diese zwei, drei Schritte darüber hinaus. Du weißt so, okay, dann machst du hier vielleicht ein duales Studium, ziehst in eine andere Stadt und dann kam da vieles quasi zusammen, dass ich dann halt gesagt habe, hey, ich geh da den Weg, was schade war. Was aber auch im Kern trotzdem sozusagen die Leistungssportler-Identität auch mitgenommen, plus diesen schon auch jahrelang Trainingsaufbau und das ist schon auch was mir heute jetzt sehr zugute kommt, dass ich damals in 2023 in Paris irgendwie aus dem Stand einen 305er Marathon gelaufen bin, jetzt so aus dem Stand irgendwie einen Sub 250 gelaufen bin, jetzt irgendwie auf einen Sub 240 trainieren kann. Das sind so, je nachdem wer jetzt auch zuhört, aber sozusagen alles, was...
Das ist sehr krass.
Ja, genau, das ist schon kompetitiv, sage ich mal. Krass ist echt auch relativ. Ich glaube, es ist vor allem krass, wenn man nicht ein Läufer per se ist, weil ich ja auch irgendwie ein Kraftsportler bin, das heißt so dieses klassische Hybrid-Athlete, diesen klassischen Hybrid-Athlete-Körper auch hab und sozusagen das auch zu vereinen und das macht's dann auch schon wieder spannend.
Du hast dann quasi studiert, An der Uni in Baden-Württemberg, ist Technische Hochschule ist das ja, glaube ich, oder so?
Duale Hochschule.
Duale Hochschule.
Baden-Württemberg in Mannheim.
Wo viele Leute aber irgendwie, die im E-Com-Space jetzt so bekannt sind, glaube ich, auch studiert haben.
Stimmt, ja. Also Johannes habe ich damals nicht auf dem Pausenhof getroffen, leider nicht. Aber dann glücklicherweise später.
Aber du bist dann sozusagen weitergegangen, warst erst kurz Consultant und hast dann Schema M sozusagen mit aufgebaut. Marc war ja auch schon hier im Podcast, deswegen willst du da vielleicht irgendwie 2-3 Sätze zu verlieren, wie die Zeit sozusagen war.
Ja, voll. Also ich habe ein duales Studium gemacht, das heißt, ich war quasi parallel schon Consultant, wie du es gesagt hast. Und im dritten Jahr habe ich dann quasi im Sommer 2020 hatte ich dann Marc kennengelernt. Super schnell, gut verstanden. So, ich weiß noch bis heute, wie wir so am Whiteboard standen, wie er irgendwie die Vision auch gepitcht hat. Er ist ja ein krasser Visionär auch und irgendwie jemand, der krass irgendwie Trends auch erkennen kann und irgendwie in eine Dienstleistung dann eben weitestgehend auch packen kann und da ein Team drumherum baut. Und genau, dann standen wir da und haben halt gesagt, hey, okay, lass uns, er hatte schon ein paar Test-Cases im weitesten Sinne, noch nicht so krass E-Com-spezifisch, aber das wurde dann zunehmend E-Com-spezifischer. Und dann gab es so 2-3, sag ich mal, Key-Ereignisse, dass wir bei einem Paul Valentine quasi den Valentinstag machen konnten, da dann irgendwie mit Tim Schicker damals irgendwelche Creatives produziert haben. Dann von PV relativ schnell zu Snox und ja, dann quasi, und ich war die ganze Zeit parallel noch im Studium, bis dann auch mein damaliger Counselor, ist es bei EY, da hast du so einen Vorgesetzten, dann auch irgendwie mich dann mal im Übernahmegespräch gefragt hatte, so, hey, was machst du denn eigentlich da parallel? Und er hat das natürlich voll gecheckt, dass ich da parallel auch fleißig bin und er hat das eigentlich auch nur enabled, weil er selber irgendwie auch einen Unternehmer-Background hat, danach dann auch bei EY quasi rausgegangen ist und hat mich da dann auch nochmal gepusht, sozusagen das dann auch machen zu können. Und genau, dann waren wir, also dann war ich September 21 mit dem Studium fertig und sozusagen zu dem Zeitpunkt waren wir wahrscheinlich schon irgendwie 10-12 Leute. Alles damals natürlich so ein Werkstudentinnen-Setup im weitesten Sinne. Aber ja, das hat sich trotzdem auch relativ schnell professionalisiert, dass wir dann Ende des Jahres 20 Leute waren und dann uns ja nochmal verdoppelt haben in dem darauffolgenden Jahr. Also krasse Journey und wahrscheinlich einfach so rückblickend so die krasseste Entwicklung in so einer kurzen Zeit. Du signs irgendwelche Deals, die dir Hunderttausende von Euro im Jahr auch bringen. Du hast irgendwie deine 20, 25 Kunden, hast da das ganze Client-Management, hast doch auch eine brutale Dienstleistung, das kann man auch, glaube ich, so jetzt rückblickend sagen und die Dienstleistung hat sich natürlich auch unglaublich weiterentwickelt und deswegen ist der Schema eben immer noch so krass positioniert, wie es auch ist und deswegen also sehr, sehr positiv und ich glaube, das war im Nachhinein, oder so jetzt auch aus jetziger Sicht, das war ein krass mutiger Schritt, dann auch rauszugehen. Aber ich habe dann nach den 2,5 Jahren für mich auch die Erkenntnis gehabt, hey, okay, wir wachsen jetzt erstmal nicht weiter. Das so dieses ganze Wachstumsthema war irgendwie meine Stärke. Vor allem so diese Anfangsenergie da auch reinzugeben. Und genau, dann war es so die relativ schöpferische Entscheidung, möchte ich schon fast sagen. Ja. Weil auch da wieder dieser Knackpunkt von damals, wie ich es jetzt gesagt habe, mit dem Fußball, wo du auch brutal viel investiert hast, also jetzt in dem Fall in einem kürzeren Zeithorizont, aber trotzdem so am Ende hast du 2,5 Jahre alles gesacrificed, alles untergeordnet und sonst wäre es auch nicht so erfolgreich zu dem Punkt gewesen und sich dann zu lösen und dann sozusagen auch einen großen Teil deiner Identität ist es dann in dem Fall schon fast, aufzugeben, war voll der mutige Schritt, aber ich bin super happy, dass ich hingegangen bin und bin da voll ins Blaue hinein mit dem einzigen, sag ich mal, Glaube daran, so deep down, dass ich wieder Leute anziehe, dass ich wieder Opportunities anziehe, dass ich viel mehr nochmal meine Passion auch finde. So meine Passion bei Schema M war das Wachstum und deswegen konnte ich auch sozusagen über die Disziplin und über den Spaß, der das dann trotzdem auch gebracht hat, konnte ich also powern. Und so, ich war super close mit Marc, wir haben zusammen gewohnt und so, das war geil. Du wurdest, du hast erstmal Geld verdient, etc., etc. Aber ich glaube trotzdem im Nachhinein nicht, dass es sozusagen 100% meine Passion war. Und da bin ich jetzt noch viel, viel näher dran und werde fortlaufend viel näher dran kommen. Es sind ganz andere Dynamiken, die man jetzt auch hat, so als erstmal vorgelagert als Solo-Selbstständiger, der jetzt irgendwie noch zwei Brands hat. Aber ja, das ist spannend und bin ich, wie gesagt, sehr happy, dass ich 2023 dann auch zum November rausgegangen bin, reisen war, mich da nochmal auf eine andere Art und Weise weiterentwickelt habe. Das ist, glaube ich, auch so der so eine wichtige Erkenntnis in der Gesamtjourney, wie wertvoll und wichtig sowas auch sein kann.
Selbstständig reisen ist schon
genau,
ein krasses Ding.
Genau, ja. Genau. Und genau, und dann glücklicherweise mit den richtigen Leuten zusammengekommen, die wiederum die richtigen Inputs hatten. Dann mit hier Credit Genius Chris eine geile Zeit gehabt in den USA, mit ihm zusammengearbeitet, da viel gelernt. Guter Kumpel Sandro, bei dem ich jetzt in Köln war, von ihm so dieses ganze Content-Creator-Thema auch sehr krass aufgeschnappt, wo ich sehr dankbar bin. Dann war ich ja quasi den ganzen Sommer noch über in der Heimat und bin zu Events getingelt im weitesten Sinne. Und habe dann aber den Entschluss gefasst, okay, nach Berlin zu ziehen, und habe dann den perfekten Start eigentlich in Berlin gehabt, damals quasi mit dem Ultramarathon um die Siegessäule, was quasi nicht mein erstes, wobei doch, es war mein erstes virales Format von mir selbst. So der Berlin-Marathon, der sich ja jetzt dann quasi jährt.
Da bist du in Snox-Unterhose, in dem Kostüm quasi
genau, gelaufen. Genau, im Sockenkostüm bin ich da gelaufen. Also Sockenkostüm, Berlin-Marathon. Ja, okay, ja. Erstes 100K-Reel.
Das war das erste Ding, was ich quasi so verrückte Sachen von dir wahrgenommen habe, glaube ich.
Ja, war auch ja. So gesehen, dass, ja, ich meine, ich bin davor auch schon, und das muss man auch dazu sagen, ich habe schon immer, sage ich mal, crazy Stuff gemacht. Mhm. Deswegen ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen authentischer, wenn ich den Stuff mache, weil ich es eh schon immer gemacht habe. Also ich habe alleine eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad gemacht mit 17. Ich war allein im Urlaub, das ist jetzt vielleicht nicht so crazy, aber trotzdem auch schon mit 16. Also so, ja. Ich habe da schon viel, viel Stuff auch einfach schon gemacht, aber ich habe es halt nicht gefilmt oder sozusagen nicht darüber gesprochen. Und deswegen fallen mir so Sachen wahrscheinlich mittlerweile einfach sehr, sehr leicht und ist auch in Anführungszeichen ein bisschen authentisch. Aber genau, das war dann Berlin-Marathon und dann mein erstes virales Format war dann, wie gesagt, Siegessäule, 50 Kilometer Ultramarathon an Silvester. Das hat dann meinen Account geboostet und dann habe ich da so ein bisschen eine Serie draus gemacht, habe Berghain, Alexanderplatz und so ein paar Sachen quasi auch umrundet. Bin dann leider nicht dran geblieben, also sozusagen das Format auch nicht weitergemacht, aber sozusagen dann wieder andere Sachen gemacht. Ich hatte dann direkt quasi einen Deal mit AG1, die dann quasi ein Projekt so ein bisschen begleitet, / gesponsert haben und dann macht das wieder die Tür auf und dann geht's da wieder weiter und genau, so hat sich das dann ein bisschen entwickelt und beziehungsweise was man davor noch sagen muss, bevor ich quasi nach Berlin gezogen bin, hatten wir einen Ultramarathon gemacht, tatsächlich hier in Köln gestartet. Erst quasi einen Community Run mit irgendwie 60, 70 Leuten hier durch Köln und wir haben dann die Community verabschiedet und sind dann weiter Richtung Maastricht gelaufen. Auch damals mit Sandro, auch mit Manu, der das dann quasi federführend alles organisiert, geplant hat und sozusagen da Projektlead war. Und das war so ein bisschen der Gründungsstein auch quasi für Odie am Ende des Tages. Da hieß es zwar noch nicht Odie, aber wir haben gecheckt, okay, dieses Community-Thema, das ist da super, super irgendwas. Strong. Wir haben dann eine Doku drüber gedreht, über den Ultra, Hochformat, lohnt sich auf jeden Fall mal auf YouTube anzuschauen. und genau so, wir dachten, dass wahrscheinlich so Longform nochmal relevanter wird, wurde es dann weniger relevant, aber auch so dieses ganze Sponsorship-Thema, wir hatten dann 2, 3 Sponsoren quasi für diesen Run. Und ja, das war der Grundstein und wie gesagt, dann ging's, seit ich in Berlin war, alles relativ schnell, also so das so krasse Sprünge, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, dass man eigentlich ist es immer linear, aber es fühlt sich manchmal exponentiell an. Ja. Aber je nachdem, wie weit du halt rauszoomst, ist trotzdem linear und ich glaube, das ist auch das Wichtige, was ich auch vorher gesagt habe. So dieses eigentlich habe ich lieber ein konstanteres, langsames Wachstum als irgendwie krasse Sprünge, aber funktioniert halt in beide Richtungen nur manchmal so.
Aber war das beispielsweise, wenn du jetzt die Socke von Snox als erstes virales Ding sozusagen nimmst, war das irgendwie ein bewusster Schritt oder hat dich einfach irgendwer von Snox angesprochen und meinte, wir wissen hier, da ist irgendwie ein verrückter Typ, der wird sowas wohl mitmachen und für uns wäre das irgendwie eine geile Marketingidee? Ja. Weil wir haben ja schon ein paar Mal auch so verrückte Ideen gehabt. Ich glaube, vorher war noch der TV-Spot oder Amazon Prime-Spot, wo die dann irgendwie so einen Haaland-Double sozusagen in Boxershorts hatten, wo sie rumgerannt sind. Also da kamen schon so verrückte Ideen sozusagen rum und war das dann quasi deren Approach, dich anzusprechen und zu fragen, ob du Bock drauf hast oder bist du proaktiv auf die zugegangen? Wie ist das sozusagen entstanden?
Ich meine, also es kam so aus dem Gespräch heraus.
Ja.
Ich würde sogar fast sagen, ich wurde angefragt von wegen so, hey, du bist doch crazy enough, das zu machen.
Ja, ja.
Dann bin ich ins Office gefahren, hab das Ding einmal angezogen und hab gesagt, ja, okay, ich mach's. Und dann ist Lisa dann damals mit dem Auto mit der Socke drin quasi hochgefahren nach Berlin und so, wir haben brutal gerockt, so, wir haben geile Assets produziert, wir hatten auch einfach Spaß. So, ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen am Tag vorm Marathon, auch damals noch ohne Startnummer, die wir uns dann irgendwo noch auf dem Schwarzmarkt geschossen haben, saßen wir im Hotel und haben so ein bisschen die Route abgegangen, haben so ein bisschen den Content geplant. Und zum damaligen Zeitpunkt war ich auch nochmal viel weniger Content Creator. Deswegen habe ich diese Creative Strategy auch ein bisschen ausgelagert an sie. Und sie hat dann einen fantastischen Job gemacht. Sozusagen heute hätte ich auch ein anderes Verständnis für den Content und was man machen kann. Aber ja, so hatten wir das dann gemacht und dann, ja, einfach gemacht und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Thema, so einfach mal machen.
Ja. Weil so. Das hat sich dann bei dir auch so weiterentwickelt, dass du dann neben der Socke, ich glaube, das nochmal in einem Unterhosenkostüm wiederholt hast.
Kostüm war es nicht, ich bin einfach in Unterhose gelaufen.
Ja, genau, ja, stimmt. Und genau. Dann jetzt quasi das nochmal in einer Jeans plant, du bist aber auch in einer Retreacher Eistonne sozusagen gelaufen, in einer Rexona-Flasche, wenn ich das nicht komplett, also Deo-Flasche sozusagen.
Ja.
Du bist wahrscheinlich der einzige Mensch, der da mit einem Kostüm rumrennt. Also das sorgt ja automatisch irgendwie für Aufmerksamkeit. Ich glaube, hast du das vorher irgendwo mal gesehen oder war es einfach so, hat sich so ergeben, dass das passiert ist? Weil, keine Ahnung, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass irgendein Mensch in Kostüm einen Marathon mitgelaufen ist oder so.
Ja. Also ich glaube, ich habe einfach jetzt gerade ein gutes Timing erwischt, weil es stimmt eben nicht, dass ich sozusagen Kostümläufe erfunden habe. So, es laufen Erdinger Bierdosen, Bierflaschen rum bei fast jedem deutschen Marathon. Es gibt schon immer, aber ich glaube, so die Story richtig zu erzählen und vermeintlich jemand Cooles zu haben, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, jemand Cooles zu haben, der das auch macht, der die Story, wie gesagt, gut erzählt, der edgy ist und so, das gab es vielleicht auch noch nicht, beziehungsweise dass sich so eine Brand wie einen Snox oder jetzt sogar auch einen Rexona sowas auch traut, so das ist was nochmal neu ist und das dann halt content-wise geil auszuschlachten oder auszuschmücken, wie man es dann möchte. Und wie gesagt, Running ist halt, und deswegen meinte ich gutes Timing, Running ist halt super cool geworden. So am Ende, ich benutze schon jahrelang Strava und auf einmal das ist jetzt auch vielleicht nur in meinem Feed so, aber sozusagen jedes zweite Bild ist ein Strava-Joke-Meme. Ja. Deswegen, da ist einfach gutes Timing, dass jetzt diese Welle auch mitnehmen konnte und jetzt irgendwie getwistete Formate am Ende des Tages gut irgendwie platzieren kann. Weil das ist auch der Punkt, so am Ende brauchst du einen gewissen Edge, um auch Aufmerksamkeit zu haben. Und der Edge kommt leider, und das finde ich teilweise sogar schade, gar nicht durch krass nur durch die Leistung, so, aber gleichzeitig so, sonst eigentlich sollten die Guys, die irgendwie 2:05 laufen, noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Am Ende wirst du mir keinen einzigen Namen nennen können, der irgendwie unter 2:10 läuft. Gleichzeitig wirst du mir Namen nennen können, die vielleicht 2:40, 2:45 laufen, die aber Content Creator sind. Das ist so ein bisschen auch der Gap, was teilweise schade ist, aber da irgendwie so diesen Mittelweg zwischen eigentlich sehr, sehr guter Leistung, was sozusagen unabsprechbar ist und dann aber trotzdem irgendwie auch getwistet. Und ich glaube, der Grundsatz, den ich ja auch habe, vor allem auch sowas jetzt in Jeans zu machen oder in Boxershort, ist auch einfach so diese Craziness und auch so ein bisschen diese, das so ein bisschen den das nicht zu entzaubern, sondern und auch nicht auf eine sehr leichte Schulter zu nehmen, aber dem Ganzen ein bisschen Lockerness auch zuzuschreiben, dass sich vielleicht auch andere Leute dadurch angesprochen fühlen, von wegen, hey, wenn der das in Jeans macht, dann kann ich doch auch meine ersten 5 bis 10 Kilometer einfach so mal laufen und ich brauche keine krassen Schuhe, wie es auch jetzt irgendwie mehr und mehr gepredigt wird. Ich brauche keine Sportuhr, sondern just go out and walk und im besten Fall holst du dir, wenn du konstanter gehst, dann holst du dir irgendwie Jogging-Schuhe, aber das müssen auch keine teuren sein, sondern das ist ja, und das ist auch so ein bisschen irgendwo doch auch die Mission von meinem Account, dass man vielleicht so gesehen das eine Extrem quasi kommuniziert und bedient, dadurch aber auch einfach die Average-Person auch irgendwie inspiriert und mitzieht und mich auch dadurch greifbarer zu machen als jemand, der jetzt nur eine gute Leistung macht, sondern eine gute Leistung, aber mit einem gewissen Twist. Und ich glaube, ja, das macht es dann auch wieder spannender.
Wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, sind diese Laufthemen, wenn man jetzt irgendwie sich einen Adasachi anguckt, einen Kim Gottwald anguckt, ja auch irgendwie sehr im Trend, ziehen sehr viel Aufmerksamkeit. Gibt's denn irgendwas, wo du sagst, ey, das reizt mich noch unfassbar, irgendwas zu machen, weil du hast jetzt, keine Ahnung, schon Ultra-Trail-Marathons, irgendwie 50 Kilometer um die Siegessäule, dann, keine Ahnung, verschiedene Kostüme, du hast irgendwie einen Hyrox Pro-Workout mal eben so mitgemacht, oder nicht Pro-Workout, aber einen Hyrox Pro sozusagen mitgemacht. Ja. Was challenge denn Dom noch?
Also ich glaube so, das nächste ist auf jeden Fall mal ein 100-Miler, also 160 Kilometer. Was mir jetzt aber auch, und das ist auch wieder der Punkt, es wird ja immer extremer und es wird immer verrückter in dem Sinn. So, es gibt gerade keine Challenge, bis auf eine, die mir jetzt so Angst machen würde in dem Sinn. In dem Sinn positive Angst natürlich. Aber genau, also 100 Meilen ist auf jeden Fall auf dem Plan. Und dann kann man jetzt auch wieder so ich habe jetzt sicherlich mit dann auch Berlin-Marathon Sub-2:40 so eine Latte gelegt. Und um dann Sub-2:35 oder 2:30 ist dann wieder ein ganz anderes Thema, wo man auch ganz andere Sachen sacrifice muss. Deswegen,
dann genau, ist es weggehen von dem Hobby.
Genau. Deswegen, das ist so eine... Ja, genau. Ja. Und das ist so ein bisschen dieser schmale Grat. Und ey, es gibt so viele geile Races, keine Ahnung, China, Big Wall, Marathon, also da gibt's voll viele Sachen, da kann man schon noch ein paar Sachen machen. Es gibt diesen Seven Continents Marathon, den ich auch gerne mal machen würde, der kostet nur irgendwie 60.000 Dollar. Und Schnapper. Genau, also da gibt's ein paar Sachen, die ich da noch machen, den einen oder anderen Weltrekord sicherlich aufstellen. Aber genau, das einzige Thema und das sozusagen, wo ich jetzt stand, jetzt nicht mitlauf oder faktisch nicht mitlauf, ist dieses Last Soul Ultra Thema, was du vielleicht auch mitbekommen hast.
Ja.
Bin ich leider nicht reingekommen mit politischem Background, um es mal so zu sagen. Aber ja, das wäre was gewesen, was mich sehr gereizt hat. Aber gleichzeitig so werden wir auch so ein, sag ich mal, ein eigenes Event auch sicherlich in so einem Bereich auch auf die Beine stellen. Wir können da jetzt über die OD-Plattform sozusagen und dann auch mit Retreacher und so weiter und auch Sponsoren, die einfach meine Sponsoren sind, also einen AG1 etc., können wir da auch was Geiles auf die Beine stellen. Mit Red Bull bin ich mittlerweile sehr, sehr gut connected und genau, das ist so ein bisschen das, was da als nächstes kommt. Und das Ding ist ja, man kann alle Sachen immer twisten und
ich glaube, das macht das dann halt auch wieder spannend. Das muss nicht immer höher, krasser, schneller, weiter sozusagen sein. Wenn du halt irgendwie einen Twist reinbringst, dann kann das auch trotzdem ein cooles Content-Piece am Ende werden.
Ja, 100%. Also, ja, voll. So Step by Step. Also so, das ist auch das Schöne, was ich jetzt ja mehr und mehr merke, dass ich in diese Content-Creator-Rolle so sehr stark reinkomme und so man versteht mehr denn je, wie Content funktioniert oder wie das auf Social Media funktioniert. Und dann kann man, also es muss jetzt immer nicht immer so krass sein, sondern es muss, wie gesagt, nur gut erzählt sein. Ja. Also es gibt verschiedene Sachen, auch so mal so Schweigeklosterthemen und so, das sind auch alles Sachen, die down the road wahrscheinlich anspruchsvoller sind, als jetzt einen Marathon zu laufen. Und was man auch nie vergessen darf.
Das ist ein spannender Take. Würdest du sagen, Schweigekloster irgendwie 3-4 Tage ist anstrengender als ein Marathon zu laufen?
Also, das kann man, glaube ich, gar nicht so in dem Sinn eins zu eins vergleichen, weil Marathon zu laufen, also Marathon und das vergessen viele auch, Marathon ist nur die Kirsche von dieser 12 bis 16 Wochen Journey, die du, wo du jeden Morgen bei so einem Scheißwetter, wie es heute ist, sozusagen rausgehst. Und der Marathon itself ist einfach die Kirsche, die Party. Deswegen kann man das im besten Fall eigentlich, sollte man das genießen.
Ja.
Und es ist einfach die Journey bis dahin. Und das ist auch dann schon wieder sozusagen eine signifikante Zeit, wo man diese Marathonvorbereitung macht. Also so irgendwie dieses ganze Habit-Thema mit irgendwie 90 Tagen. Also das ist mal mindestens 90, über 90 Tage in dieser Marathonvorbereitung. Und da kommen wir auch wieder zum Punkt vom Fokus zurück. So, du kannst, du trainierst entweder auf dem Berlin-Marathon oder du trainierst auf dem Last Soul Ultra. So jetzt, weil die jetzt almost beieinander liegen. Und das ist einfach ein Fokusthema. Und deswegen, also was ist schwieriger? So, also mir fällt es nicht schwer, einen Marathon zu laufen.
Ja.
Und mir fällt es auch nicht schwer, einen Marathon in Sub 3 zu laufen. Bin ich jetzt im Mai spontan auf den Sonntag sozusagen self-supported gelaufen, ohne richtige Verpflegung. Weil ich gute Recovery-Produkte habe von The Future.
Oh Gott.
Nee, also von dem her so, Marathon laufen ist nicht gleich Marathon laufen.
Ja.
Aber ich wünsche es jedem sozusagen mal, egal welchen Marathon, ob das Paris, Berlin, wie sie alle heißen, so, das ist schon mal eine geile Experience, so dieses, was ich auch oft so mit meiner Mom auch diskutiere, so dieses, ja, das ist einfach ein geiles Bucket-Thema und fernab von diesem ganzen Trend, den es jetzt quasi hat, so, das ist einfach ein geiles Bucket-Thema, wo du sagen kannst, hey, ich committe mich mal. Wenn man Laufanfänger ist, kann man auch in einem halben Jahr einen Marathon laufen, so, oder in einem Jahr. Und da ist ja auch keine Eile geboten, sondern lieber committe ich mal auf ein Jahr. Das ist ein geiles Neujahresziel, eine geile Bucketlist-Punkt, so, was man aufnehmen kann. Und deswegen, das sind so die Sachen, was ich zum Thema Marathon eigentlich auch denke.
Dann lass uns den Punkt doch sozusagen nutzen und zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Gute Frage. Also ich hatte lange oder jetzt irgendwie auch im Kontext von allen Themen, die so parallel sind, wäre ich super gerne mal mit, ich beantworte die Frage mal anders, mit wem würde ich gerne ein Eisbad nehmen? Gut. Also da war auf jeden Fall lange André Schürrle auf der Liste. So auch Kindheitsidol von einer ganz prägenden Zeit, 2014. Den habe ich jetzt glücklicherweise kennengelernt und so ganz gut, also wir verstehen uns ganz gut und deswegen ist da schon mal ein Haken dran, aber geht auch dahingehend weiter. Und sonst ist es so wahrscheinlich so ein Nick Bear, der also jetzt mal so ein bisschen den amerikanischen Markt auch quasi geschaut. Nick Bear, super inspirierend, der mich auf meiner Journey am meisten wahrscheinlich inspiriert hat.
Wie genau. Würdest du den quasi mit zwei Worten beschreiben? Weil ich weiß jetzt mittlerweile auch, wer das ist, aber ich wüsste gerade nicht, wie ich das quasi einordnen soll.
Ja, also er ist so auch so dieses in zwei Worten beschreiben.
Zwei Sätzen.
Ist also pure Disziplin und auch so diesen auch. Mix aus extrem krassen Sportler und gleichzeitig aber auch noch extrem krasser Business-Persönlichkeit mit BPN, haben die auch was Krasses auf die Beine gestellt. Und was er wiederum auch schafft, jetzt auch mit diesem Ultra, den er veranstaltet hat, auch wieder krasse Leute zusammenzubringen. Und das ist auch was voll wertvoll ist. Deswegen, ja, also Nick Bear, auch einen Arnie, so, der auch super prägend war, der auf der ganzen Journey. Aber was wahrscheinlich deutschsprachiger Raum, so Eisbad mit Christian Wolf, damit ist ausgesprochen, okay. oder mal ein Touchpoint. Ich meine, ich bin jetzt auch gar nicht so weit weg von ihm, aber das ist schon auf jeden Fall auch eine Persönlichkeit, die mich über die letzten Monate auch krass inspiriert und begleitet sozusagen im weitesten Sinne. Deswegen wäre sowas mal voll spannend. So im Creator-Space kenne ich fast jede krasse Persönlichkeit, ob das ein Alex Kugler, Lukas Müller, Maren Schiller, Imke Salander, weißt du, das sind so, deswegen da bin ich jetzt relativ weit gekommen oder jetzt auch einen Nader oder auch einen Daniel, das sind alles so Sachen, aber da habe ich auch, wie gesagt, einen guten Zugang mit den Eisbädern, deswegen so, das sind so, ja genau, das deswegen ist es mal ausgesprochen und mal schauen, wie lange es dauert.
Ich bin gespannt.
mal schauen, wie lange es dauert, bis wir einen Kopplansch nehmen.
Ja. Diese Folge wird präsentiert von ChatArmin, der führenden Plattform für WhatsApp-Marketing im E-Commerce. Mit ChatArmin kannst du deine Kunden direkt über WhatsApp erreichen, automatisierte Kampagnen aufsetzen oder deinen Service skalieren. Egal, ob Shopify, Klaviyo oder andere Tools, Chatamin integriert sich nahtlos in dein Setup. So holst du mehr Umsatz aus jedem einzelnen Kundenkontakt. Mehr Infos findest du auf chatamin.com. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Lass uns doch mal nochmal zum Anfang des Podcasts kommen, weil wir ja da über die Naturbummler Sommerparty aus 2024 gesprochen haben. Und du hast ja jetzt die beiden Gründer von Naturbummler quasi auch als Co-Founder bei Retreacher mit drin. Ist das sozusagen dann der Startschuss für die Brand gewesen? Hast du quasi vorher schon im Kopf selber was zu machen und hast bis auf die beiden zugegangen? Oder wie ist das Ganze so in dem Setup mit Lukas und Chris? Lukas war ja auch schon hier im Podcast. Wie hat sich das entwickelt?
Also relativ straightforward. Wie gesagt, ich war den Sommer über ja daheim und habe dann eigentlich so einen klassischeren Bewerbungsprozess für mich angefangen und war ja trotzdem super tüchtig, bin rumgerannt auf Events, habe den Content gepusht und hatte den festen Glauben daran, sozusagen auch irgendwas anzuziehen, was diese Opportunity für mich darstellt. Und so, wie es jetzt gekommen ist, also ohne die beiden hätte ich das nie auch gemacht. Deswegen auch sehr dankbar, dass die sozusagen ja auch mit einer sehr klaren, konkreten Thematik auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir sehen, dass du da reinpasst und wir bringen das an den Tisch und du bringst das an den Tisch und wir vereinen das und bündeln das. Und ich glaube, das hat sich, wenn man jetzt quasi mal irgendwie nach 3-4 Monaten, wo wir jetzt live sind, hat sich das auch schon super materialisiert. Und von dem her, also das ist so quasi das Thema. Und wie haben wir uns kennengelernt? Also klar, über die E-Com-Bubble Mannheim kennt man sich. Und wir haben dann, also Lukas war auch so damals, als ich meinen Ironman gemacht hatte, meinte er so, hey, könnt ihr ein Naturbummler-Zelt stellen? Also so, da war schon immer so supportive da, aber sozusagen es hat vom Produkt her noch nicht gepasst. Und dann war eigentlich so der logische Schritt zu sagen, hey, was können wir denn zusammen machen? Und dann natürlich super, super nice, dass sie mit einem Produkt und eigentlich schon einer fertigen Brand eigentlich sehr auf mich zugekommen sind und gesagt haben, also für mich war das dann auch greifbar, zu sagen, hey, ja, das macht voll Sinn. Und dann ging es auch relativ schnell. Also ich meine, es war der 20. November, wo wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Wir haben im Anfang März gegründet und sind im Juni live gegangen und hatten in der Zwischenzeit irgendwie, also ja, genau, so war eigentlich ein bisschen Journey. Wir hatten so ein bisschen, was schade war, so einfach ein bisschen Produktverzögerung oder bis wir dann endlich shippen konnten. Und ich habe, was ich da an grauen Haaren bekommen habe, weil wir keine Produkte shippen konnten und ich ein einziges Gerät, ein Kühlgerät, eine Tonne und eine Dampfsauna hatte und die dann irgendwie, ja, da mussten wir viel improvisieren, bis wir dann sozusagen ein volles Lager haben oder hatten. Und jetzt können wir aber super schnell shippen. Es läuft alles super, wo ich auch happy bin, dass das sozusagen dahingehend auch gewährleistet wird, zu sagen, hey, ich will mich nicht mit irgendwelchen Lager-Fulfillment-Themen beschäftigen. So, da bin ich nicht stark, da habe ich kein Knowledge, aber ich habe Knowledge und Power, wenn es darum geht, irgendwie
Vertrieb, Marketing,
Brandbuilding. Und genau, deswegen so ist es gekommen. Und jetzt zur Sommerfeier zurück, weil ich es vorher angeschnitten hatte. Irgendwie, ich war auch nur so mäßig eingeladen und bin gekommen, weil ich eigentlich noch weiter nach Mainz wollte. Und dann war da der Tätowierer. Und dann habe ich auch so sehr spontan gesagt, hey, ich lasse mir hier auf die Wade beziehungsweise Schienbein was tätowieren. Und ich glaube so, im Nachhinein, subconscious, hat das auch Lukas so ein Signal gegeben, okay, wenn er committed ist, dann gibt er da auch Gas, beziehungsweise so, dann macht er auch so spontane Sachen, okay, so, he's crazy enough, so, ja. Das macht Sinn, ihn vielleicht auch reinzuholen als Frontrunner für so eine Brand. Und im Nachhinein, also sozusagen, wenn ich, das ist jetzt schwer zu sagen, aber in deren beiden Situationen, bei damaligem Stand auch von meinem Account etc., von sozusagen von dem, was ich damals an Tisch mitgebracht habe, also war das schon sehr bullisch von den beiden.
Vertrauensvorschuss so ein bisschen.
Brutaler Vertrauensvorschuss, fast schon sehr unbegründet eigentlich. Nur weil man eine gute Connection hat, ist man sozusagen ja in einem Business-Kontext noch nicht der richtige Geschäftspartner und man ist halt auf einmal durch eine GmbH verheiratet. Ja. Also sehr, sehr, sehr übertrieben gesprochen. Aber deswegen so, es war ein krasser Vertrauensvorschuss, wo ich jetzt auch krass reingewachsen bin, wo ich auch, ich habe die letzten 6-7 Monate schon auch brutal Gas gegeben und es hat sich viel sehr, sehr gut einfach materialisiert. Deswegen so, ja.
Aber man könnte ja jetzt sozusagen hingehen und den, ich nenne es mal klassischen Weg von, keine Ahnung, Performance-Marketing irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen normalen Influencer-Marketing gehen. Ihr oder vor allen Dingen dann wahrscheinlich auch du mit dem Fokus auf Brandbildung und so, macht euch ja schon so ein bisschen Gedanken, was wird irgendwie gut in die Zielgruppe passen. Ich meine, ihr habt dich als quasi eigenen Content-Creator, der natürlich die Themen, wie du anfangs schon gesagt hast, auch befeuert, aber dann kommt ein Nada Jindawi, ein Daniel Abt irgendwie mit dazu. Ja. Ihr habt irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann nur von Odi war und Retreacher mit dabei war, aber auch irgendwie eine Platzierung im KDW gehabt. Das war wahrscheinlich ein Odi-Event, ne?
Ja, genau, es war quasi Brand-Launch von Odi, wo aber
Retreacher dann auch quasi mit gezeigt wurde und sowas. Also das ist ja jetzt nicht das klassische Marketing, was ich sozusagen halt spannend finde. Gleichzeitig laufen irgendwie trotzdem ein paar Facebook-Ads, aber der Hauptfokus liegt ja schon so ein bisschen auf diesem Brand-Building über dich, oder wie würdest du das sagen?
Auf jeden Fall, also ich sehe ja die irgendwie 2-3 anderen Brands in Deutschland, wo ich jetzt auch sozusagen ich kann mir ja piepsen, so und wie sie alle heißen, so die sind irgendwie nur eine Hülle an Brand. Mhm. Und ich finde, durch diese Community-Events, durch diese Platzierung bei relevanten Leuten, so schaffst du es quasi wirklich eine greifbarere Brand auch zu bauen. Deswegen da sehr viele Anstrengungen auch in die Richtung, die eigentlich aus einer klassischen D2C-Sicht wahrscheinlich gar nicht der richtige Schritt für die Stage sind. Aber ich glaube einfach sehr feste daran, dass down the road das sich materialisieren wird. Und die Signale sehe ich dann mehr und mehr. Bestes Beispiel, du bist in der Story von einem Nader. Super viele Leute folgen ihm, obviously, aber auch super relevante Leute. Und dann bestellt auf einmal die Frauenmannschaft von AS Rom.
Ja.
Direkt bei uns. Und das sind ja voll spannende Sachen. Und dann hat die hier auch eine Spielerin mit 600.000, die bestellt hatte, dann auch wieder die 2-3 Connections und so. So ist es halt, so entwickelt sich das. Deswegen ist es einem Nader, da auch ein Gerät in Anführungszeichen zu stellen und da hinzufahren und so. Das ist auf jeden Fall wert. Ich wünschte, ich hätte mehr Naders. Aber da sind wir auch dran. Also auch ein Christian Eckerlin, den ich jetzt im Stadion getroffen habe, und hier die Fighter-Szene finde ich auch spannend. Und genau, deswegen, also, aber voll, also am Ende musst du alle Wege gehen, und da ist vor allem auch Facebook-Ads, Google, Influencer, wie wir es machen, also oder so die Sparte, wir machen ja auch normal einfach Influencer und so einfach am Ende alle Bereiche auch irgendwie mal rütteln, und das ist ja auch immer die Hypothese von wegen so, hey, was funktioniert denn perspektivisch, und man muss es halt testen. Also es ist gerade immer noch viel Testing. So ein bisschen, was wir da machen.
Würdest du denn sagen, Lukas und Chris oder vielleicht auch du, dann habt das von Anfang an erkannt, dass es halt in diesem Recovery, Wellbeing, nenne ich das mal, oder ich weiß gar nicht, ob du das, hast du glaube ich am Anfang auch so beschrieben mit Retreacher. Würdest du sagen, ihr habt das erkannt, dass es da eigentlich keine Brand gibt, die so krass auf das Thema Branding setzt? Also es gibt vielleicht irgendwie ein Blackroll, was noch sehr, sehr stark ist, aber alles andere sind ja gefühlt zumindest nur Dropshipping-Produkte. Also relativ oft zumindest dann irgendwie über Amazon, weil Eisbäder kriegst du da ja gefühlt hinterhergeworfen, was das Thema angeht. Aber es gibt, keine Ahnung, zumindest in Deutschland habe ich keine Marke wahrgenommen, die das so bewusst angeht. Ist das dann von Anfang an geplant gewesen und ihr habt das sozusagen erkannt, oder hat sich das auch so mit der Zeit entwickelt?
Ja, es hat also erkannt, aber auch dann sozusagen nochmal stärker fokussiert und entwickelt, dass man da einfach voll reingehen kann. Ich komme ja, und das hatte ich jetzt auch gar nicht gesagt, ich komme ja quasi aus dem, dass ich sage, hey, ich habe in meiner eigenen Eistruhe bei meinen Eltern daheim geeisbadet, die dann irgendwann kaputt gegangen ist. Und
unsere Hintergrundrecherche hat ergeben, dass du die für 150 Euro auf eBay gekauft hast, richtig, oder so, ne?
Ja. Da gab es mal einen LinkedIn-Beitrag drüber.
Ja.
Und genau, dann habe ich ja für mich sozusagen für meinen Anspruch keine Brand gefunden, die cool genug ist, der ich genug vertraue, dass ich da vermeintlich auch meine 1.500 Euro ausgebe. Und dann hat sich daraus sehr sozusagen unterschwellig auch entwickelt, hey, da kann man ja reingehen und da kann man auf jeden Fall eine Brand einfach platzieren und bauen. Und ja, dann viel auch organisch, und das glaube ich auch was, was man über Jahre, so am Ende bin ich jetzt auch mit 25 schon ein paar Jahre am Arbeiten, und ich glaube, man hat irgendwann auch ein bisschen den Riecher, was funktionieren kann. Also jetzt mal sehr, sehr unstrategisch, sondern einfach sehr intuitiv. Und genau, so hat sich das dann auch ein bisschen entwickelt.
Ja, vor allen Dingen in dem Setup, was ihr quasi habt, stelle ich mir das sehr, sehr spannend vor, wie es da weitergeht. Ja. Was würdest du denn sagen, gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten, Retreacher weiter aufzubauen? Weil ihr habt ja jetzt schon sehr hochpreisige Produkte. Ich meine, das ist bei Naturbumme mit den Dachzelten sozusagen auch der Fall. Deswegen ist das vielleicht auch das Fokusgebiet der Jungs gewesen. Gibt es denn da dann irgendwie noch Weiterentwicklungspotenzial oder Möglichkeiten, irgendwie andere Produkte mit hinzuzunehmen? Weil nur mit Eisbädern, in Anführungszeichen, werdet ihr, glaube ich, jetzt nicht sehr, sehr viel krass. Also doch, kann man auch schon sehr, sehr gut wachsen, so ist nicht, aber sehr, sehr viel weiter wachsen können.
Ja, ja, voll. Also ich meine, also wir werden das Produktportfolio ganz sicher in die Sauna- und Eisbaderichtung quasi zu den High-End-Produkten auch ausbauen.
Ja.
Also das wird sogar auch relativ zeitnah wahrscheinlich schon passieren, dass wir so diese, es gibt so diese Eisbäder, die so ab 6, 7K anfangen, die dann so aus Holz- und Alu-Optik quasi sind, dass wir sowas anbieten. Aber auch wieder sozusagen ein bisschen eher Slow-End, vielleicht irgendwie für 4.000 bis 5.000 Euro. Das ist super spannend, weil das ist immer so ein bisschen die Frage von der Zielgruppe. Also wer kauft sich das Gerät für komplett Set quasi 1.200, 1.300 Euro? Wer würde 4.000 ausgeben? Oder wer gibt dann auch schon wieder für so ein High-End 7.000 aus? Deswegen, aber ich glaube feste daran, dass man so diese 4.000 bis 5.000 Euro Dinger auch gut verkauft bekommt. Und dann wird es auch in die Sauna-Richtung noch einfach neue Produkte geben. So sind ja, was wir jetzt haben, sind ja quasi Saunazelte, more or less für eine Person, dass man dann aber trotzdem eine Art mobiles Setup hat mit einem anderen Ofen dann auch, und was keine Dampfsauna ist vor allem, wo man dann mit 3, 4 Leuten reingehen kann, auch wieder so ein bisschen der Anwendungsfall, so hey, ich habe einen Garten, ich will mir aber jetzt keine 30.000 Euro Sauna reinbauen, sondern ich kann irgendwie mit einer 4.000 bis 5.000 Euro Variante irgendwie sogar ein Setup haben, was ich aufbauen kann, das machen kann und dann wieder abbauen kann. Also ich glaube, in die Richtung Product auch weiter.
Das ist spannend, vor allem, weil ich gedacht hätte, ihr macht eher günstigere Produkte. Sagst du, nee, das wird schon teurer oder hochwertiger, sage ich mal, in Produkten.
Ja, ja, genau. Also sicherlich, und das ist auch so der Punkt, also das auch das Thema, dass wir trotzdem vielleicht auch eine günstigere Variante anbieten, als wir sie jetzt sogar haben, dass man sagen kann, hey, du kannst einen Convenient Setup daheim für unter 1.000 Euro haben, mit einer geilen Eistonne, mit einer geilen Experience. Da sind wir auf jeden Fall auch dran, aber sozusagen eigentlich von beiden Seiten.
Ja.
So das erste Kühlgerät und die ersten Tonnen, wobei wir an den Tonnen jetzt erstmal nicht so viel ändern werden. Das erste Kühlgerät war ja auch erstmal so der Test, so hey, wie wird es angenommen, wie funktioniert das etc. Deswegen, ich glaube, da sehr schnell iterieren, okay, du brauchst vielleicht einen bisschen schwächeren Motor, der dann wiederum günstiger ist, wo du es auch wieder günstiger verkaufen kannst. Deswegen, das sind ja so Punkte, wo man einfach iteriert. Genau, deswegen so ein bisschen Product Strategy so von beiden Seiten. Und zusätzlich ist das ganze B2B-Setup-Thema super spannend. Also Hotels, noch viel krasser in Gyms auch zu gehen, wo jetzt immer hier und da ein paar Touchpoints sind. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch da der Shoutout an der Stelle, wer da irgendwie in Richtung Hotels und Gyms wahrscheinlich nochmal besser connected ist, also super gerne mal rüber shooten. Und das Coole ist ja, dass wir auch mit einem beispielsweise Hotel, Gym oder so jetzt sogar fast schon individuelle Sachen auch sourcen können, weil wir da dann doch auch relativ schnell sind und noch sehr individuell auch auf die Wünsche und den Anspruch auch eingehen können. Ich glaube, das ist was auf jeden Fall noch wichtig wird. Und dann wird auch so Retail spannend, also so ein Globus Bauhaus, weil irgendwo funktioniert unser Produkt da ganz sicher. Als ich jetzt vor kurzem so ein Live-Shopping von Bauhaus gesehen hatte, wurde auch ein Eisbad verkauft, so diese Einsteiger 70 Euro Tonne. Und ich glaube, da kann man sich auch gut platzieren. Und deswegen auch zu deiner.
Ich stelle mir dich gerade auch bei QVC oder sowas vor. Im Teleshopping da das Eisbad verkauft.
Ja, also, ey, why not? Ja. Am Ende, let's see, was der Vertriebskanal ist. Das ist ja irgendwo, wie gesagt, eine Zielgruppe formt sich fortlaufend und Vertriebskanäle wahrscheinlich auch. Deswegen so für alles offen,
ja.
wo der Bedarf ist. Aber ja, ich glaube, man kann. Und das ist auch wieder das Spannende, man kann mit diesem Produkt halt super geile Stories auch erzählen mit den Athleten, aber gleichzeitig muss man auch gar nicht so die ganze Zeit auf so einen Athleten-Angle gehen. So, das ist am Ende der normale High-Performer, wie du und ich sozusagen, der da halt seine Recovery quasi nochmal enabled, also so, deswegen so vermeide ich sogar die ganze LinkedIn-Bubble, deswegen funktioniert ja auch Eisbaden oder irgendwie diese ganzen Diskussionen darüber funktionieren ja auf LinkedIn auch super, deswegen ja, da ist, also kann man in verschiedene Richtungen auch gehen.
Ja, ja. Okay, spannend. Was würdest du sagen, hat Timing sozusagen bei euch ausgemacht? Also ich glaube, das ist halt immer ein sehr, sehr wichtiges Thema grundsätzlich, wenn man auf Business guckt, aber wenn ich mir jetzt so überlege, 2020 war der Hype um, keine Ahnung, Laufen, um irgendwie High Rocks, so dieser Fitness-Hype ist jetzt, glaube ich, so erst in den letzten ein, vielleicht maximal zwei Jahren so krass geworden. War da vielleicht auch schon so da, aber hättest du da das gemacht, wäre es, glaube ich, nicht so gut gewesen, oder? Oder
ich, ja.
Ihr habt da jetzt schon einen passenden Zeitpunkt gefunden, wo man irgendwie viele Trends quasi miteinander verbinden kann, finde ich zumindest.
Absolut. Also ich glaube, man hätte vielleicht sogar noch ein Jahr früher dran sein können, dann hättest du noch mal, also für Audi gesprochen, ganz sicher,
ja.
Dann wärst du so First Mover, was Run Clubs, Sport Community angeht, für Retreacher auch vielleicht, aber ich merke ja so krass, wie krass educated der Markt mittlerweile zu Eiswädern ist, vor allem auch so diese Bubble, die in Run Clubs geht, die dann wiederum auch tendenziell in ein Eisbad geht, obwohl es gar nicht so krass High-Performance-Sportler sind. Aber so, das sind alles, also mittlerweile ist Retreacher auf jedem Event so ein Element, was einfach sozusagen auch gewollt ist, also was auch gut funktioniert, weil es Content-wise funktioniert, weil es Experience-wise funktioniert. Es sind viele Sachen, die da sehr dafür sprechen. Deswegen ja, voll, also so gutes Timing. 100%, ich glaube, ja, doch. Also ja, 100%.
Also am Ende ist es ja auch nicht, dass ihr gewartet habt und gesagt habt, ey, guck mal, nächstes Jahr könnte es vielleicht noch krasser werden, wir sehen da irgendwie einen Trend, der kommt deswegen.
Nee, genau.
Ist aber schon spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat.
Ich glaube, für meinen Account sozusagen, da hätte ich früher dran sein können, weil da auch noch Reichweiten und Follower Growth etc. wurden früher noch krasser verschenkt auch, da hättest du deinen Account mal ganz schnell irgendwie auf 100.000 bekommen.
Aber das ist ja, also gefühlt geht früher immer alles sehr viel besser. Also wäre es jetzt 2013 angefangen, können wir vielleicht immer drüber diskutieren, aber genau. So ab
2018. Ja, wobei selbst,
oder so.
Voll. So. Hätte ich damals, hätte.
Ja, das, ich glaube, da verliert man sich sonst zu schnell.
Ja, genau. Ich meine nur, also ich habe ja so die paar Jungs, mit denen ich auch viel mache. So,
ja.
Das sind genau die Content Creator, die bei so einem Project 50 damals Hunderttausende von Follower gegrowt haben, innerhalb einer voll kurzen Zeit mit diesen Ästhetik-Sachen.
Ja.
Deswegen so, da hätte man sicherlich krasser wachsen können. Aber ich habe es auch am Anfang schon gesagt, so, der Account ist jetzt voll organisch gegrowt, eine deutsche Audience. So, ich habe organisch coole Partner, die ich platziert habe. Das sind alles Sachen, so, auch da wieder organisches Wachstum. Und es wird, und das damit auch nochmal manifestiert, es wird für meinen Account auch noch einen Kicker geben, was immer das auch sein wird, vielleicht irgendein Format, irgendwie eine Reihe, irgendein Rennen, wo mein Account auch durch die Decke gehen wird und sozusagen über kurz oder lang wird mein Account auch auf 100.000 springen. So, da mache ich mir gar keine Bedenken. So, und die Frage, was ich dachte jetzt, dass es dieses Last Soul Ultra Thema vielleicht sogar schon früher hätte sein können, vielleicht wäre es aber auch einfach zu einfach gewesen, dass man gesagt hätte, ja, okay, das ist jetzt das Event, da stößt du dich drauf und dann wächst dein Account wie Kim Gotterls Account. Aber deswegen so, so we keep pushing.
Ja, ich bin gespannt. Dann lass uns doch zum Ende kommen und die zweite Frage stellen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann business-wise sein, kann aber auch irgendwas Privates sein.
beste Ratschlag? Ich glaube, so sehr basic, aber so seiner Passion auch nachzugehen. So am Ende willst du dich selbst nicht in irgendwelche Rollen zwingen, du willst nicht irgendwelche Tätigkeiten machen, die dich nicht erfüllen, und es bedarf diesen Mut, wie ich es vorher gesagt habe, auch mal viel auszuprobieren und auch mal sozusagen ins kalte Wasser zu springen, um dann einfach die Passion auch zu finden. Das ist, glaube ich, einfacher gesagt für jemand, der schon immer sehr selbstbestimmt irgendwie sein Leben gestaltet. Aber ich glaube, so auch da kann man sich wieder diese ein, zwei Scheiben von abschneiden und zu sagen, hey, einfach da der Passion auch nachzugehen. Und dann ziehst du auch wieder die Leute und auch faktisch die Opportunities an, die dir das dann so ermöglichen, das dann auch, also tatsächlich deine Passion auch zu machen. Deswegen, ich glaube, das ist so, wenn ich da meinem Younger Self das nochmal so mitgeben könnte. Ich habe es jetzt glücklicherweise ja gemacht, sonst würde ich nicht hier sitzen. Aber das ist was, und das ist jetzt kein Ratschlag per se, aber das ist was.
Trotzdem was, dem man sehr, sehr gut folgen kann.
100%. Ja. Also Passion nachzugehen und lang genug und sozusagen treu genug auch die Arbeit reinzugeben, und irgendwann down the road macht's Ding und Sachen funktionieren, und dadurch ziehst du wieder Leute an, dadurch ziehst du auch Geld an. Ich meine, das ist ja auch nie zu vergessen, so am Ende nicht alles nur Luft und Liebe, sondern am Ende irgendwo ist es auch eine monetäre Sache. Aber ich glaube, so, wenn du dann anfängst, damit Geld zu verdienen, dann fühlt es sich auch so sehr, sehr, sehr ehrlich an. Und ja, ich glaube, das ist was, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das wäre auch das Wichtigste, was ich mitgeben kann in dem Sinn: Show up every fucking day.
Ja.
So, show up. Ich würde nicht hier sitzen, wenn ich nicht wahrscheinlich die letzten, und ich kann ja fast sagen, die letzten 5 Jahre jeden Tag mich manchmal auf meinen verdammten Arsch gesetzt habe und gesagt habe, ich will XYZ erreichen. Und es ist nicht immer nur sportlich, sondern es sind auch diese Disziplin-Themen. Und es ist genauso wichtig, und das darf man auch nicht vergessen, genauso diszipliniert Recovery-Pausen einzuhalten. Also das sind alles die Themen, die genauso wichtig sind. Sozusagen am Ende, so bin ich jetzt nicht jeden Tag um 5 Uhr wach, gehe in die Eistonne und arbeite 16 Stunden wie Alex Hormozy, und dadurch bin ich jetzt hier, sondern ganz im Gegenteil. So, ich bin, also am Ende musst du auch das Leben in dem Sinn genießen können, was du erlebst. Deswegen da wieder der Rückbogen zur Passion. So am Ende, so, es muss sich für dich smooth anfühlen, aber es muss sich auch teilweise hart anfühlen. Also so gar nicht so, ist alles nicht rosa-rote Welt, sondern das ist, glaube ich, was Wichtiges.
Show up. Es ist immer okay, glaube ich, so einen Mix aus verschiedenen Phasen quasi drin zu haben. Dann mal mehr zu enjoyen, mal mehr Gas zu geben, ist, glaube ich, dann sehr wichtig. Ja.
Aber immer das Verständnis zu haben, eigentlich den Anspruch haben, jedes Mal das Beste zu geben.
Ja.
Und da ist irgendwann dieser Lucky Day, den du dir erarbeitet hast, weil Glück kommt zum Tüchtigen. Das ist also auch ein krasses Mantra, was ich schon jahrelang auch habe. So, deswegen so, am Ende ist dann irgendwann auch, wenn du dann gewinnst, ist auch
geil, weil es sich verdient anfühlt.
Ja, genau, ne? Ja, okay. Dann ist es jetzt auch nicht ein Accident, und dann weißt du so, ja. I told you.
Sehr cool. Dann würde ich sagen, danke für das Gespräch, Dom. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wo es mit Retreacher, aber auch mit Odi und deinem persönlichen Weg sozusagen hingehen wird. Bin gespannt, was da dann vielleicht noch für verrückte Sachen kommen, die ich mir dann abends auf Instagram anschauen kann. Kommt noch ein bisschen. Danke, dass du vorbeigekommen bist, die Zeit genommen hast, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Hat sehr Spaß gemacht. Und we ain't stopping.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
So, das war's für heute, und ein Dank geht an dieser Stelle an unseren Partner Chatarmin. Wenn du deine Kundenkommunikation im E-Commerce aufs nächste Level heben willst, schau vorbei auf chatarmin.com. Bis nächste Woche.